Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Sagatta. Willkommen an einem Tag, an dem Theresa May, die britische Premierministerin, nun doch noch eingelenkt hat. Etwas zumindest. Sie kann sich nun doch vorstellen, den in 4 Wochen vorgesehenen Brexit, den Ausstieg aus der EU, noch einmal aufzuschieben. Notfalls jedenfalls. Doch wie es nun konkret weitergeht, ist noch immer nicht abzusehen. Wir berichten gleich aus London, beginnen die Sendung aber erst einmal mit einer Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts, aus der nämlich geht hervor, dass der Verfassungsschutz die AfD nicht mehr als Prüffall bezeichnen darf. Mit einem entsprechenden Eilantrag hat sich die Alternative für Deutschland also erst einmal gegen den Verfassungsschutz durchgesetzt. Was bedeutet das nun und gibt es schon erste Reaktionen? Nadine Lindner berichtet.
Die Reaktion der AfD auf die Entscheidung aus Köln kam prompt. Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland trat in Berlin vor die Presse.
Es ist juristisch ein voller Erfolg für die AfD. Das Verwaltungsgericht Köln folgt unserer juristischen Argumentation vollständig.
Gauland weiter.
Hauptargument ist, dass die Freiheit der Partei nach dem Grundgesetz ein hohes Gut ist, das in keiner Weise eingeschränkt werden kann.
Aus weiten Teilen von Fraktion und Partei gab es am Nachmittag viel Genugtuung. Die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch zeigte sich auf Twitter angriffslustig. Die Wahlkampfhilfe für CDU und SPD im Wahljahr sei ohne Rechtsgrundlage gewesen. Von Storch spricht von Bananenrepublik. In der Eilentscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts geht es um den Begriff Prüffall. Diese öffentliche Bezeichnung für die AfD durch den Verfassungsschutz sei unzulässig, so das Gericht. Denn dafür gebe es keine Rechtsgrundlage. Das Gericht gab damit einem Eilantrag der Partei statt. Es werde zu sehr in die Rechte der Partei eingegriffen, da das Wort Prüffall eine negative Wirkung in der Öffentlichkeit habe, so das Kölner Gericht. Die Kölner Richter sprechen dem Verfassungsschutz nicht das Recht ab, die AfD zu überprüfen. Er hätte aber nicht darüber informieren dürfen. Bei der Kölner Entscheidung geht es vor allem um eine Pressekonferenz vom 15. Januar. Damals hatte der neue Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, öffentlich erklärt:
Die Gesamtpartei AfD wird als Prüffall bearbeitet.
Haldenwangs Begründung damals: Die öffentliche Benennung als Prüffall habe auch entlastende Aspekte für die AfD, da im Vorfeld so heftig über eine mögliche Beobachtung diskutiert wurde. Der thüringische Landesvorsitzende und Vertreter des rechten Parteiflügels Björn Höcke schrieb als Reaktion heute: Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang habe sich vor den politischen Karren spannen lassen und habe das Ansehen des gesamten Verfassungsschutzes ruiniert. Höcke ist laut Verfassungsschutzgutachten einer der Hauptauslöser für die Einstufung des Flügels als Verdachtsfall. Am Nachmittag zeigte sich allerdings auch Uneinigkeit innerhalb der Fraktionsspitze zwischen Gauland und der Co-Vorsitzenden Alice Weidel. Weidel hatte eine Absetzung von Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang gefordert. Es fehle ihm die politische Neutralität. Gauland sagte dagegen:
Frau Weidel ist keine Juristin. Der Innenminister muss hier handeln. Aber das Wort absetzen ist, sagen wir, nicht im deutschen Beamtenrecht drin.
Ob die Partei nun auch gegen die Entscheidung des Verfassungsschutzes, den Flügel und die junge Alternative als Verdachtsfall einzustufen, klagen wird, sagte Gauland heute nicht. Aus den anderen Parteien kamen über den Kurznachrichtendienst Twitter unterschiedliche Reaktionen. Der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs, der sich immer wieder heftige Wortgefechte mit den AfD-Abgeordneten liefert, schrieb nur ein Wort: unsäglich. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, sagte, dass die Prüfung der AfD weiterhin geboten ist, weil sich die Partei nicht von Rechtsextremen abgrenzt. Für die Grünen meldete sich Sven Kindler. Er schrieb sinngemäß, dass die Entscheidung aus Köln egal sei, die AfD bleibe antidemokratisch. Der Verfassungsschutz hat nun 2 Wochen Zeit, Beschwerde gegen die Entscheidung einzulegen. Das Bundesamt antwortete auf Nachfrage des Deutschlandradios schmallippig in 3 Zeilen. Das BfV habe den Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln zur Kenntnis genommen. Die Einlegung einer Beschwerde werde geprüft.
Aus Berlin ein Bericht von Nadine Lindner. Die unendliche Geschichte des Brexit hat sich auch heute fortgesetzt, nachdem gestern die Labour-Partei, die größte Oppositionspartei auf der Insel, ihren Widerstand gegen ein mögliches zweites Referendum aufgegeben hat, war heute wieder Premierministerin May am Zug. Eine neuerliche Volksabstimmung schließt sie nach wie vor aus, aber den in gut 4 Wochen vorgesehenen Ausstieg aus der EU noch einmal aufzuschieben, kann sie sich jetzt doch vorstellen, sollte ihr mit der EU ausgehandeltes Abkommen keine Mehrheit finden. Und danach sieht es immer noch nicht aus. Aus London berichtet Jens-Peter Marquardt.
Theresa May bewegt sich auf Messerschneide, egal in welche Richtung sie sich bewegt. Sie droht, einen Teil ihres Kabinetts zu verlieren, die Brexit-Hardliner oder die Anhänger eines weichen Brexits. Und sie riskiert den Austritt von weiteren Konservativen aus ihrer Fraktion. Ihre Antwort heute auf diese missliche Lage: eine Drei-Stufen-Strategie. Erstens, sie wird in knapp 2 Wochen das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen, das im Januar so krachend durchgefallen war, noch einmal im Unterhaus zur Abstimmung stellen.
We will hold a second meaningful vote by Tuesday the 12th of March at the latest.
Zweitens, wenn dann, wie absehbar, das Abkommen erneut keine Mehrheit erreicht, wird die Regierung die Abgeordneten fragen, ob sie einen ungeregelten Austritt am 29. März hinnehmen würden. Nur wenn das Unterhaus dazu Ja sagt, werde Großbritannien die EU ohne Deal verlassen, so die Zusage der Premierministerin heute.
The United Kingdom will only leave without a deal on the 29th of March, if there is explicit consent in the House for that outcome.
In einer früheren Abstimmung hatten die Abgeordneten bereits klargemacht, dass sie einen No-Deal-Brexit ablehnen. Das dürfte sich am 13. März wiederholen. Deshalb würde May dann in einem dritten Schritt das Unterhaus einen Tag später um die Zustimmung bitten, den Austritt zu verschieben.
The government will on the 14th of March bring forward a motion on whether Parliament wants to seek a short, limited extension to Article 50.
Dieser Verschiebung müsste dann allerdings die EU zustimmen, was wahrscheinlich ist. Damit wäre der No-Deal-Brexit am 29. März vom Tisch, eine Lösung für einen späteren Austritt aber immer noch nicht erreicht. May setzte heute kein neues Datum, sagte nicht konkret, wie lang der Austritt verschoben werden soll, sondern nur, es solle eine kurze Verlängerung des Prozesses geben. Die Rede ist von Ende Juni. Der Fraktionsführer der schottischen Nationalisten Ian Blackford empfahl den Konservativen deshalb schon mal, Kandidaten für die Wahlen zum EU-Parlament am 23. Mai aufzustellen. Seine Partei habe das schon getan.
The Scottish National Party are already putting in place candidates for the European elections. Can I suggest the Conservatives might consider doing the same?
Schon morgen will Labour-Oppositionsführer Jeremy Corbyn seinen Austrittsplan im Unterhaus zur Abstimmung stellen, den Verbleib in der Zollunion mit der EU und weitgehend auch im europäischen Binnenmarkt. Dafür ist ebenfalls keine Mehrheit in Sicht. Deshalb will auch der Labour-Chef den Austritt verschieben und ging heute noch einen Schritt weiter. Am Ende müssten noch einmal die Bürger das Wort haben.
We believe there must be a confirmatory public vote to see if people feel that's what they voted for.
Doch für ein solches zweites EU-Referendum und damit für die Möglichkeit, den Brexit komplett abzublasen, gibt es derzeit im Unterhaus auch keine Mehrheit. Deshalb ist jetzt nur eines so gut wie sicher: zumindest Ende März fällt der Chaos-Brexit wohl aus.
Aber wie der Brexit dann umgesetzt werden soll, bleibt weiterhin unklar. Aus London Jens-Peter Marquardt. Protestaktionen gegen die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank etwa oder für eine Finanztransaktionssteuer prägen die Arbeit des globalisierungskritischen Netzwerks ATTAC. Solche Aktionen zu finanzieren fällt ATTAC schwerer, seit Spenden nicht mehr von der Steuer abgesetzt werden können. Wegen eines Rechtsstreits ist das so. Und heute hat der Bundesfinanzhof ATTAC die Gemeinnützigkeit aberkannt. Wolfram Schrag mit den Einzelheiten.
Der entsprechende Paragraph der Abgabenordnung umfasst 25 Einzelpunkte von Zwecken, die als gemeinnützig anerkannt werden. Kunst, Jugendhilfe und Sport, ausdrücklich auch Schach, aber auch Tierschutz, Heimatpflege oder Umweltschutz. Und Politik? Die fällt nicht darunter, hat der Bundesfinanzhof in seinem Urteil zum globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC nun entschieden, sagt der Präsident des Bundesfinanzhofs Rudolf Mellinghoff. Denn
jede Betätigung ist gemeinnützig. Und diese Entscheidung bringt zum Ausdruck, dass ein allgemein politisches Mandat nicht von den Förderungszwecken des § 52 der Abgabenordnung umfasst wird. Wir haben eben nicht als gemeinnütziger Zweck die allgemeinpolitische Betätigung.
Das sei ein Privileg politischer Parteien. Diese hätten eigene Fördermöglichkeiten, müssten aber auch viel offener darlegen, wer sie unterstützt. ATTAC hatte sich darauf berufen, dass es der Volksbildung diene, also politische Bildungsarbeit mache. Das hatte auch das Hessische Finanzgericht als Vorinstanz so gesehen. Doch der Bundesfinanzhof widersprach, so Präsident Mellinghoff.
Das muss aber in geistiger Offenheit sein, darf nicht eine politische Mission sein und muss natürlich der Bildungsarbeit selber dienen.
Eine Grenze sei dann überschritten, wenn eine Organisation Forderungen zur Tagespolitik aufstelle und zum Beispiel über Kampagnen versuche, die politische Meinungsbildung zu beeinflussen, so die obersten deutschen Steuerrichter. Die Reaktionen auf das Urteil fallen entsprechend heftig aus. Attac selbst nannte das Urteil ein verheerendes Signal für die gesamte kritische Zivilgesellschaft in Deutschland. Die restriktive Auslegung mache eine Anpassung der gesetzlichen Grundlagen an die Erfordernisse einer modernen Demokratie dringend nötig. Für Nichtregierungsorganisationen werde die Gemeinnützigkeit viel zu eng gefasst, sagt dazu auch Stefan Diefenbach-Trommer, der zivilgesellschaftliche Gruppen unterstützt.
Menschen engagieren sich nicht nur vor Ort, im Fußballverein, im Musikverein, sondern eben zum Beispiel für eine bessere Welt, ganz selbstlos. Das ist ja ein Kriterium der Gemeinnützigkeit. Zeigt sich jetzt beim Fall Attac, dass ein Verein, der sich für Dinge engagiert, die viele gut finden, offenbar nach geltender Gesetzeslage nicht gemeinnützig sein kann.
Deshalb fordert auch der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, eine Gesetzesreform. Dagegen schrieb der CDU-Bundestagsabgeordnete Olaf Gutting auf Twitter, das Urteil sollte eine Ermunterung für Finanzämter sein, auch bei vielen anderen Organisationen genauer hinzuschauen. Das Bundesfinanzministerium wollte das Urteil nicht kommentieren. Allerdings habe das Haus einst das Land Hessen angewiesen, Revision zum Bundesfinanzhof einzulegen.
Informationen aus München von Wolfram Schrag. Droht da jetzt eine neue militärische Auseinandersetzung zwischen Indien und Pakistan, zwischen zwei Atommächten also? Wieder einmal geht es um die Grenzregion Kaschmir, die einst geteilt wurde, die aber nach wie vor von beiden Staaten beansprucht wird. Seit einem Selbstmordattentat, bei dem mehr als 40 indische Sicherheitskräfte getötet wurden, ist die Anspannung besonders groß. Und das hat die indische Regierung nun offenbar zu einem Angriff veranlasst, über den Bernd Muschborowska berichtet.
Nach dem indischen Luftangriff auf ein Terrorcamp in Pakistan wird eine weitere Eskalation der ohnehin angespannten Lage befürchtet. Pakistan kündigte Vergeltung an. Präsident Arif Alfi sagte bei einer Veranstaltung in Islamabad, niemand dürfe auch nur daran denken, sein Land anzugreifen.
We are a people.
Unser Volk wird von unseren Streitkräften beschützt. Wir hegen keine bösen Absichten gegen andere Länder, aber wir wissen uns zu verteidigen. Auch Pakistans Außenminister Shah Mahmood Qureshi ließ keinen Zweifel daran, dass die militärische Aktion auf pakistanischem Boden beantwortet werde. Indien hat heute einen Angriff gegen Pakistan geführt. Das war eine Verletzung der Line of Control. Wir nehmen das Recht auf Selbstverteidigung in Anspruch und behalten uns eine angemessene Antwort vor. In den frühen Morgenstunden waren Kampfflugzeuge der indischen Luftwaffe in den pakistanischen Luftraum eingedrungen und hatten ein mutmaßliches Terrorcamp in Balakot nördlich der Hauptstadt Islamabad beschossen. Das Hauptquartier der Terrororganisation Jaish-e-Mohammed sei dabei zerstört worden, sagte der Staatssekretär im indischen Außenministerium Vijay Keshav Gokhale bei einer Pressekonferenz in Delhi. Diese Organisation sei für zahlreiche Terroranschläge auf indischem Boden verantwortlich, unter anderem einen Angriff auf das indische Parlament im Jahr 2001 und auch für den Selbstmordanschlag in Kaschmir vor knapp zwei Wochen, bei dem mehr als 40 indische Sicherheitskräfte getötet wurden.
Information regarding the location of training camps in Pakistan.
Wir haben die pakistanische Seite immer wieder auf die Existenz solcher Trainingscamps in Pakistan aufmerksam gemacht. Doch Pakistan hat deren Existenz immer geleugnet. Die Existenz solcher Camps, in denen Terroristen für Anschläge vorbereitet werden, wäre ohne die Unterstützung der pakistanischen Regierung nicht möglich. In vielen Städten gingen die Anhänger der indischen Regierung auf die Straßen, um den Angriff gegen den Erzfeind Pakistan zu feiern. Indiens Premierminister Narendra Modi, der im Vorfeld der Parlamentswahlen, die in den nächsten Monaten stattfinden sollen, unter politischem Druck stand, verbuchte den Luftangriff bei einer Wahlkampfveranstaltung in Rajasthan als Erfolg. Ich habe einen Eid geleistet, dass ich nicht zulassen werde, dass dieses Land in die Knie gezwungen wird. Diesen Eid werde ich halten. Unklar bleibt weiterhin, welche Darstellung der heutigen Ereignisse der Wahrheit entsprechen. Während die indische Regierung von einem erfolgreichen Luftangriff spricht und den Tod vieler Dschihadisten verkündete, gab die pakistanische Regierung bekannt, die indischen Flugzeuge seien abgedrängt worden und hätten ihre Bomben nur über einem unbewohnten Waldgebiet abgeworfen.
Informationen von Bernd Musch-Borowska. Nur einen Tag, nachdem im Vatikan eine ganz hochrangige Konferenz zum sexuellen Missbrauch zu Ende gegangen ist, kommt aus Australien die Nachricht, dass der Kardinal George Pell wegen Missbrauchs von Kindern schuldig gesprochen worden ist. Ganz schön peinlich für den Papst, denn der jetzt 77-jährige Pell war immerhin Finanzchef im Vatikan und galt als besonders einflussreich. Jörg Seiselberg berichtet, wie der Vatikan da jetzt auf die Verurteilung reagiert.
Es war ein schwerer Gang für Alessandro Gisotti. Vorgestern noch hatte der Papstsprecher mit positiven Worten den Abschluss der Antimissbrauchskonferenz des Vatikans gewürdigt. Jetzt hat die katholische Kirche der prominenteste Missbrauchsfall wieder eingeholt. Gisotti musste das einige Stunden zuvor in Melbourne bekannt gewordene Urteil gegen Kardinal Pell kommentieren. Der Vatikan, betonte der Papstsprecher, habe höchsten Respekt vor der australischen Justiz. Im Namen dieses Respekts warten wir jetzt auf den Ausgang des Berufungsprozesses. Daran erinnern, dass Kardinal Pell seine Unschuld unterstrichen hat und das Recht besitzt, sich bis zur letzten Instanz zu verteidigen. Das bedeutet, machte Gisotti deutlich, bis zum abschließenden Urteil werde der Vatikan gegen Pell keine weiteren Schritte unternehmen. Die bislang getroffenen Maßnahmen gegen den lange Zeit einflussreichen australischen Kardinal aber blieben bestehen, so Gisotti. Bis zur definitiven Klärung der Angelegenheit ist es dem Kardinal Pell als Vorsichtsmaßnahme untersagt, öffentlich das Priesteramt auszuüben und, wie es den Regeln entspricht, sich in jedweder Weise und Form Minderjährigen zu nähern. Als vor knapp 2 Jahren Strafanzeige gegen Pell erstattet wurde, hatte Papst Franziskus den Australier bereits als Finanzchef des Vatikans abgelöst. Auch seinen Sitz im Kardinalsrat K9, dem engsten Beraterkreis des Papstes, hat Pell verloren. Der einstigen Nummer 3 in der Hierarchie des Vatikans wird vorgeworfen, sich in den 1990er Jahren als Erzbischof von Melbourne an 2 13-jährigen Chorjungen in einer Kathedrale vergangen und sie zu Oralverkehr gezwungen zu haben. Pell bestreitet die Vorwürfe. Unter anderem sagt der Kurienkardinal, nur ein Verrückter würde derartiges an einem öffentlichen Ort tun. Das Gericht in Melbourne aber befand Pell in allen Punkten schuldig. Dieser kündigte an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Ab morgen soll in Melbourne die Anhörung über das Strafmaß für Pell beginnen. Ihm drohen bis zu 50 Jahre Haft. Das Urteil gegen den Kardinal ist bereits im Dezember ergangen. Aufgrund von Besonderheiten im australischen Recht aber wurde das Urteil erst heute bekannt gegeben. Der Vatikan nennt die erstinstanzliche Verurteilung Pells eine schmerzhafte Nachricht, die viele Personen auch außerhalb Australiens schockiert habe. Auf der am Sonntag zu Ende gegangenen Antimissbrauchskonferenz im Vatikan hatte der Papst angekündigt, dass die katholische Kirche bei Missbrauchsfällen in ihren Reihen künftig kompromisslos vorgehen und vorbehaltlos mit der staatlichen Justiz zusammenarbeiten werde.
Aus Rom ein Bericht von Jörg Seiselberg. Der vom Krieg gezeichnete Jemen steht nach UNO-Angaben vor einer der schlimmsten Krisen, vor einer der schlimmsten Katastrophen der Welt. Bei der heutigen Geberkonferenz in Genf hat die Bundesregierung deshalb 100 Millionen Euro versprochen, die EU 161 Millionen. Insgesamt sind 2,3 Milliarden Euro zusammengekommen. Doch das ist deutlich weniger als benötigt werden und das große Problem offenbar dabei, die eigentlich größten Geberländer sind an dem Konflikt im Jemen direkt beteiligt. Aus Genf berichtet Marion Barzen.
Michael Bates, Vertreter von Großbritannien, beschrieb die Situation im Jemen am deutlichsten.
This is a man-made crisis.
Das ist eine menschengemachte Krise, aber Frauen und Mädchen und Kinder bezahlen den höchsten Preis. Das kann nicht richtig sein. Dieser Krieg muss enden und wir hoffen, dies ist das Jahr, in dem das passiert. Die ultimative Forderung aber kam von Christos Stylianides von der Europäischen Union. Wir wissen alle, dass humanitäre Hilfe nicht genug ist. Wir brauchen konkret eine politische Lösung. Wir müssen diesen Horrorkrieg beenden. Jetzt, nicht morgen. Jetzt.
Now, not tomorrow, now.
Am Ende der Konferenz, es klapperten schon die Kaffeelöffel, waren alle Zusagen zusammengerechnet. Nicht gerade das, was gebraucht wird und gefordert worden war, nämlich mehr als 4 Milliarden Dollar, aber trotzdem mehr als jemals zuvor. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres nannte die Konferenz deshalb auch gelungen.
Today's pledging conference.
Die heutige Hilfskonferenz kann als ein Erfolg gewertet werden. Die Geldgeber haben 30% mehr zugesagt als letztes Jahr. Von 2 Milliarden Dollar 2018 auf 2,6 Milliarden Dollar 2019. Tatsächlich hatte es noch während der laufenden Konferenz eine Hoffnungsmeldung aus dem Jemen gegeben. Der Hafen der Stadt Hudaida, wo seit Wochen Getreide, Öl, die zentralen Grundnahrungsmittel lagern, sei wieder zugänglich für die Hilfsorganisationen. Die verminten Lager seien frei und jetzt offen. Auch wenn in Genf die Notwendigkeit einer politischen Lösung immer wieder thematisiert wurde, fehlten doch klare Aussagen zu den Konfliktursachen. Im Jemen tobt zwischen Iran und arabischen Staaten ein Stellvertreterkrieg, der durch internationale Waffenlieferungen möglich ist. Alle beteiligten Staaten waren heute in Genf auch dabei und sagten zum Teil die höchsten Hilfsbeträge zu.
Aus Genf Marion Bartzen und damit zurück ins Inland zu einem eigentlich unglaublichen Vorfall in dem Missbrauchsskandal von Lüchte in Nordrhein-Westfalen. Dort wurden offenbar zahlreiche Kinder über Jahre sexuell missbraucht. Gibt es ja nicht nur Vorwürfe gegen die Behörden, zu spät eingegriffen zu haben. Noch mysteriöser ist, dass in diesem Fall dann auch noch massenweise Beweismaterial bei der Polizei verschwunden ist. Innenminister Herbert Reul von der CDU musste deshalb heute im Innenausschuss des Landtags Rede und Antwort stehen. Vivien Leue in Düsseldorf. Was und wie viel konnte er denn zur Aufklärung heute beitragen?
Ja, er hat sich sehr transparent gegeben und tatsächlich den Abgeordneten auch mehr als 3 Stunden Zeit eingeräumt. Also die Sitzung ist gerade erst zu Ende gegangen und es gab noch mehr Fehler und Versäumnisse der Polizei, von denen er berichten konnte oder musste, muss man wohl sagen. Also zum Beispiel ist bei der zuständigen Polizei eine Auflistung von Hinweisen auf Sexualdelikte aufgetaucht und da steht unter Januar 2002 ein Hinweis auf den Missbrauch einer 8-Jährigen durch den Hauptbeschuldigten von heute, 2002, also vor 16 oder fast 17 Jahren. Und offenbar hat es daraufhin aber kein Ermittlungsverfahren gegeben. Außerdem noch den Hinweis auf einen weiteren Verdachtsfall mit dem Hauptbeschuldigten 2008. Und es kam heute auch heraus, dass bei einer Untersuchung Ende letzter Woche neue Daten gefunden wurden. Und auch da muss man sich fragen, wie können Festplatten, CDs, die da gefunden wurden, bei 3 vorigen Durchsuchungen übersehen worden sein? Also immer wieder Kopfschütteln, auch bei den Abgeordneten, aber tatsächlich auch beim Innenminister selbst.
Spricht er denn jetzt von Schlamperei oder geht er von Schlamperei aus oder steckt da irgendwas anderes dahinter?
Ja, tatsächlich ist mittlerweile, also es steht die Schlamperei im Raum. Der Sonderermittler, der letzte Woche in die Region dort geschickt wurde, des Landeskriminalamtes, ein Sonderermittler mit 4 Kollegen, die sollen aufklären, wohin denn möglicherweise diese 155 verschwundenen CDs verschwunden sind, wo die jetzt sind. Und der sagte heute, also so etwas wie dort vor Ort habe er noch nicht erlebt. Es habe schwere handwerkliche Fehler gegeben. Deshalb sind diese CDs verschwunden. Sie sind übrigens auch noch nicht wiedergefunden. Ein Hauptgebäude ist fast komplett durchsucht worden, aber sie waren auch offenbar wochenlang auf einem Schreibtisch gelegen, der jeden Tag, wo dessen Büro jeden Tag offen war. Und zu der Zeit gab es auch Umbauarbeiten und diese Koffer, in der die CDs gelagert waren, waren nicht als Beweismittel irgendwie kenntlich gemacht durch einen Aufkleber oder Anhänger. Also niemand wusste, was das überhaupt für CDs sind und jetzt sind sie ja nun auch weg. Also wie gesagt, immer wieder Fassungslosigkeit bei denjenigen, bei diesem Sonderermittler, auch bei Herrn Reul und bei den Abgeordneten. Das hat sich heute die 3,5 Stunden Sondersitzung des Innenausschusses wirklich durchgezogen.
Mhm. Frau Leue, vielleicht noch ganz kurz, es soll auch einen 4. Tatverdächtigen da ja geben. Weiß man da Näheres?
Ja, das soll ein 16-Jähriger sein, bei dem wohl kinderpornografisches Material gefunden wurde. Und Innenminister Reul sagte, dazu weiß er noch nicht viel, aber er wird, sobald er mehr weiß, auch das sagen. Denn er sagte, er übernimmt natürlich politische Verantwortung. Und das bedeutet für ihn, er wird sich dafür einsetzen, dass das lückenlos aufgeklärt wird. Er möchte diese Sache und die Aufklärung jetzt zur Chefsache machen. Und er wird sich dahinter hängen, ganz persönlich als Chef des Innenministeriums. Man wird sehen, ob das klappt.
Informationen von Vivien Leue. Zwei Tage vor dem Start der nächsten Verhandlungsrunde haben die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ihre Warnstreiks heute ausgeweitet in zahlreichen Bundesländern. Die Gewerkschaften sprechen von großen Differenzen, geben sich skeptisch, ob eine Einigung noch gelingen kann. Die Arbeitgeber äußern sich da optimistischer, was aber nicht allzu viel heißen muss. Anja Nehls berichtet.
Angestellte Lehrer, Erzieher, Mitarbeiter der Jugendämter und Jugendfreizeiteinrichtungen demonstrieren in Berlin. Wir fordern bessere Arbeitsbedingungen, steht auf einem großen Transparent. Gemeint ist dabei vor allem erstmal mehr Geld.
Ich sag mal, für das, was man leistet, man ist ja nicht nur Erzieherin, man ist ja alles Sozialarbeiter, Krankenschwester, Psychologe.
Und da ist eine monetäre Anerkennung, gerade im Erzieherberuf, wichtig. Und es ist auch wichtig, den Beruf zukunftsfähig zu machen, weil immer weniger junge Leute kommen in diesen Beruf an.
Erzieherin bin ich und Kindergarten. Und es sind einfach zu viele Kinder, zu wenig Platz. Ich habe immer gesagt, bei den Hühnern schaffen wir die Käfighaltung ab, bei den Kindern führen wir sie ein. Und dann soll man gescheit arbeiten können.
Die Gewerkschaften fordern für die ungefähr 800.000 Tarifangestellten der Länder vor allem eine deutlich höhere Entlohnung, sagt Erich Mendroch von Verdi.
Also unsere Forderungen sind eine Steigerung des Entgeltes um 6%, mindestens 200 Euro, die Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro. Und wir erwarten von den Arbeitgebern, dass sie eine andere Eingruppierung zulassen für den Sozial- und Erziehungsdienst.
Das sei in Berlin besonders wichtig, weil hier die Erzieher nach dem Tarifvertrag der Länder und nicht nach dem besseren Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt werden. Für mehr Geld gestreikt wird aber heute auch in anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. In Mainz, Saarbrücken und Jena gibt es Kundgebungen. Die Angestellten der Göttinger Uniklinik haben die Arbeit niedergelegt. In Hamburg streiken Knöllchenschreiber und Mitarbeiter der Sozialberatungen. In Berlin bleiben viele Kinder Tagesstätten geschlossen.
Wir haben zusammen abgestimmt, wir gehen streiken. Was wichtig ist, es tut zwar den Eltern weh, aber viele sind auch auf unserer Seite und sagen, es muss sich was verändern, gerade im Sinne der Kinder.
Manche Kitas haben einen Notdienst eingerichtet oder die Eltern helfen sich gegenseitig. In den Ämtern kommt es zu langen Wartezeiten. In vielen Schulen fielen heute Vormittag Unterrichtsstunden aus. Die Warnstreiks kommen unmittelbar vor der dritten Tarifrunde am 28. Februar und 1. März. Der Verhandlungsführer der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder ist der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz, SPD. Er sieht die Attraktivität des öffentlichen Dienstes nicht gefährdet, denn dabei ginge es um mehr als nur um die Entlohnung.
Weil sie eben halt auch ja nicht nur im quantitativen Bereich etwas bieten, sondern auch im qualitativen Bereich. Und dazu zählt insbesondere eine extrem hohe Arbeitsplatzsicherheit.
Besonders die Forderung nach strukturellen Verbesserungen, also Zulagen für bestimmte Berufsgruppen wie Erzieher und Pflegekräfte, sieht Kollatz kritisch. Dass die Arbeitnehmer von den höheren Steuereinnahmen der Länder profitieren, fordert der Verdi-Vorsitzende Frank Zirske.
Die Länder haben seit 2015 anhaltende Haushaltsüberschüsse. Wann, wenn nicht jetzt, ist die Möglichkeit da, auch die notwendigen Schritte bei der Verbesserung der Bezahlung vorzunehmen und die eigene Handlungsfähigkeit an Unikliniken im Lehrkräftebereich auch zu erhalten.
Die Länder hätten allerdings auch noch andere Aufgaben, für die Geld gebraucht wird, widerspricht Matthias Kollatz.
Und dazu gehört auch neue Stellen schaffen. Es gehört auch dazu, eben mehr zu investieren in die Infrastruktur des Landes. Und es gehört auch dazu, in gerade guten Zeiten von den doch sehr hohen Schulden ein Stück weit runterzukommen.
Die Fronten sind also verhärtet. Am Donnerstag und Freitag wird weiter verhandelt.
Dumont in Köln. Das ist oder das war eines der renommiertesten Zeitungshäuser der Republik. Denn jetzt will Dumont offenbar keine Zeitungen mehr herausgeben. Dazu Johannes Zuber.
Dumont hat offenbar ein Münchner Unternehmen damit beauftragt, einen oder mehrere Käufer für seine Regionalzeitungen zu finden. Der Verlag wollte die Meldung bisher zwar nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren. Aus Branchenkreisen heißt es, man wisse schon länger von den Plänen des Medienhauses zum Verkauf der Regionalzeitungen. Zu Dumont gehören unter anderem der Kölner Stadtanzeiger und der Express sowie die Berliner Zeitung und die Hamburger Morgenpost. Mit einem Verkauf der Zeitungen würde Dumont eines seiner drei Geschäftsfelder abstoßen. Übrig blieben der Bereich Business Information, zu dem auch der Bundesanzeiger gehört, und das Online-Marketing. Die Auflagen der Zeitungen sinken seit Jahren. Vor allem Boulevardmedien wie der Kölner Express und die Hamburger Morgenpost haben wirtschaftliche Schwierigkeiten. Andere Zeitungen wie die Mitteldeutsche Zeitung in Halle und der Kölner Stadtanzeiger machen noch Gewinn. Für einige Mitarbeiter in Köln kommt der Schritt nicht überraschend. Für das Unternehmen habe das Zeitungsgeschäft spätestens seit dem Tod von Verleger Alfred Neven-Dumont vor knapp 4 Jahren eine immer kleinere Rolle gespielt, heißt es. Der Deutsche Journalistenverband forderte den Verlag auf, den geplanten Verkauf zu stoppen und sprach von einem verlegerischen Offenbarungseid.
In unseren Kommentaren um 19.05 Uhr ist der Umgang des Verfassungsschutzes mit der AfD ein Thema. Da darf jetzt ja nicht mehr von einem Prüffall gesprochen werden. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Sagatta.